Ja, wir stehen kurz vor Weihnachten. Wahrscheinlich, wenn ich die Kinder fragen würde, die sind jetzt alle weg, aber wenn ich die fragen würde, wie viele Türchen bleiben noch offen, dann werden die ganz klar sagen, noch drei. Und ja, jeder weiß, was hinter dem Türchen ist, irgendwie Schokolade oder ein Spielzeug. Die Kinder haben ja alle so einen Weihnachtskalender allmählich. Wenn ich die Eltern fragen würde, na, noch drei Tage, dann werden die sagen, ach du meine Güte, was werde ich kochen und Geschenke, ich habe da noch, da fehlen noch Sachen. Und ja, und wenn ich mich selber frage, dann muss ich sagen, was, schon Weihnachten, schon Krippe und Hirten und hat mich nicht gerade Sommer gehabt, es geht so schnell. Heute möchte ich gar nicht über speziell Geburt Jesu sprechen. Heute möchte ich über ein Ereignis sprechen, was eigentlich 9 Monate davor geschah. Ein Moment, der sehr, sehr leise beginnt, aber der eine große Auswirkung hat. Wir sind ja gewohnt, am Weihnachten über Jesus zu sprechen, was auch richtig ist, über das Baby zu sprechen. Das gehört auch dazu. Aber bevor wir darüber reden, und ihr seid alle eingeladen, am 24. hierhin zu kommen, um genau dieses Thema zu hören auch. Aber bevor wir darüber reden, müssen wir darüber reden, dass Jesus oder dass Gott 9 Monate davor leise anklopfte. Ganz vorsichtig. Genau diesen Moment lesen wir zusammen. Das steht in Matthäus 1, 18 bis 23. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt sie auf. Das zeige ich nicht, weil das eine längere Stelle ist. Die lese ich. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies er sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht öffentlich in Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Gott mit uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Satz, diese drei Worte, die haben mich echt lange begleitet. Die begleiten mich immer, und ich muss sagen, ich wünsche es mir und ich wünsche es euch, dass diese Worte, Gott mit uns, euch nicht nur Weihnachten begleiten. Das wäre zu wenig, das wäre zu schade, wenn das nur am 24., nur am 21. heute passiert. Matthäus schreibt diese Worte nicht zufällig. Also es ist nicht so, dass er einfach dachte, naja, ich muss was Schönes, was Tolles am Weihnachten schreiben. Er greift damit eine Verheißung, die Jesaja gesprochen hat, und jetzt halte ich fest, circa 700 Jahre davor. Jesaja spricht circa 700 Jahre, ein bisschen mehr davor, genau über dieses Ereignis, und dann findet er wirklich statt, so wie es gesagt wird. Wir haben die Jesaja-Rolle, wir wissen, sie gibt es wirklich, wir wissen, wie alt sie ist, und jetzt hören wir und sehen, dass das passiert. Schon damals sprach Jesaja von einem Retter, der kommen wird. Jesaja kündigt dann, wenn dieser Retter geboren wird, dann wird jeder es sofort merken, sofort spüren, wissen, aber nicht einfach, weil es gesagt wird, sondern weil man es sehen wird, was er tun wird. Gott ist da, Gott ist auf der Erde, Gott ist mit den Menschen, Gott mit uns. Dieser Satz muss in unserem Leben was bewirken. Nicht fern, er ist nicht irgendwo im Himmel und sagt, hey, ich passe auf euch auf, sondern Gott mit uns. Und genau das nimmt Matthäus mit und erzählt das. In ihn, also es erfüllt ihn richtig von dieser Verheißung. In seinem Leben wird das deutlich, was Jesaja angekündigt hat. Gott mit uns. Das bedeutet, Gott sieht die Not der Menschen, und wir kommen gleich dazu, und lässt sie nicht alleine. Genau das ist auch keine abstrakte Aussage, so nach dem Motto, naja, Gott ist mit uns und irgendwie müssen wir das verstehen oder so. Nein, das ist eine konkrete Zusage. Wo Gefahr ist, da ist Gott. Er drückt sie gar nicht, sondern er kommt. Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen zu erretten. Manche befinden sich in der Gefahr, zum Beispiel im Wasser, und es reicht dann einfach nur einen Rettungsring hinzuwerfen. Und schon sind sie gerettet. Das ist einfach. Dann gibt es manche Rettungsaktionen, die ziemlich lustig sind. Ich habe von kurzem einem gelesen, 2017 in Dortmund ging ein Mann abends in sein Haus. Also das waren Hochhäuser und er ging und plötzlich hat er eine Katze gesehen vom Nachbarn auf dem circa 4-5 Meter im Baum. Und die Katze sah so verzweifelt aus und er sagte sich, hey, das schaffe ich, klettert hoch, 4-5 Meter und plötzlich merkt er, die Katze fühlt sich ganz wohl da, aber er nicht. Und er bekommt richtig Angst, die Katze springt locker runter und er sitzt da und kommt nicht runter. Was passiert? Die Feuerwehr rückt aus, Riesenleiter, Riesenblaulicht überall, alle gucken aus dem Fenster, ein geretteter Mann, zufriedene Katze und alle lachen drumherum. Ja. Manche Rettungsaktionen sind ein bisschen schwieriger. Sie sind vielleicht mit einer Krankheit verbunden. Manchmal reicht es eine Tablette, aber manchmal muss eine OP her. Ja. Manche Rettungsaktionen sind richtig kompliziert. Ihr erinnert euch, 2010 in Chile, ungefähr 33 Bergleute, 700 Meter tief unter der Erde, in einem eingestürzten Stollen, sind fest. 700 Meter. Da kommen die klügsten Köpfe der Welt zusammen. Ingenieure, internationale Rettungsteams, Psychologen, alles Mögliche. Und die brauchen 69 Tage und dann werden die gerettet. Es ist eine Riesenaktion. Es ist sehr, sehr schwer. Aber sie schaffen das. Aber sobald wir über die Rettung der Sünde reden, müssen wir feststellen, dass es viel radikaler ist. Dass es nicht einfach ist mit einem Rettungsring oder so. Du kannst keinen Mediziner zuschicken, du kannst auch nicht ein internationales Rettungsteam schicken. Und wenn du jetzt sagst, na ja, aber das 700 Meter ist ja ganz anders, also das ist schwieriger. Nein, glaub mir, von der Sünde zu retten ist um einiges schwieriger. Und ich zeige dir gleich, was die Sünde mit uns angerichtet hat, was sie kaputt gemacht hat. Das war viel mehr als alles andere, was du je gehört hast. Um deinen Menschen von der Sünde zu retten, braucht man viel Größeres. Ich habe mir das so überlegt. Gott sitzt da, er merkt, der Mensch hat gesündigt und er sagt, okay, da muss ein Plan her. Und weil er allwissend ist, hat er viele Pläne aufgemacht, alles durchgeguckt und weil er allwissend ist, ich unterstreiche das nochmal, guckt er alle Pläne durch und sagt, es gibt nur einen. Ja, das ist intolerant, das stimmt, aber es gibt nur einen Plan. Weißt du, wenn du im Wasser bist und da getaucht bist und dir fehlt plötzlich die Luft, dann weißt du, was du tun musst. Du musst auftauchen. Da könnte man auch sagen, ganz schön intolerant. Ja, das stimmt, aber es gibt nur einen Weg. Und bei Jesus und bei Gott gab es auch diesen einen Weg. Mehr gab es nicht. Und Gott kam zu dieser Lösung und dachte, okay, alle Pläne schaue ich durch, aber ich verstehe, ich muss selber kommen. Es gibt nur einen Plan. Er wollte Emmanuel für uns sein, Gott mit uns. Versteht ihr? Das wollte er sein, Gott mit uns. Gott wollte zur Welt kommen als ein hilfloses Baby, als ein Mensch, wie du und ich. Der Engel, der mit Josef gesprochen hat, erwähnt zwei verschiedene Themen. Er sagt, er kommt, um von der Sünde zu retten. Zwei Themen, die uns heute kurz begleiten, Sünde und Rettung. Er sprach davon, dass der Mensch ohne Gott lebt, als er denkt, oder dass er denkt, naja, ich kann selber mit meinem Leben klarkommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir teilweise auch so, dass du sagst, naja, ich muss selber klarkommen. Und der Engel spricht davon, Gott mit uns, weil wir Menschen ohne Gott leben wollen. Ja, das stimmt doch. Wir wollen doch selber unser Leben meistern. Wir wollen doch selber entscheiden, was wir tun. Keiner soll uns reinreden. Wir wollen selber die Herren sein über unser Leben. Und Gott merkt, dass wir ein Riesenproblem haben und sagt, ich komme zu euch. Dafür kommt er, weil es nur eine Lösung gab für den allwissenden Gott. Wir sind ja oft so, wir sind nicht allwissend, und wir sagen, ja, es gibt bestimmt mehrere Wege. Und der allwissende Gott sagt, nee, es gibt nur einen. Vielleicht haben wir oder viele von uns mal kennen diese Weihnachtsgeschichte. Ja, ihr habt oft das gelesen, Lukas, Matthäus, alle Evangelien. Sie ist uns so vertraut, sei doch ehrlich. Wenn du hier sitzt, dann sagst du, ich weiß diese Geschichte auswendig. Ich habe sie so oft gehört, Jahr für Jahr wird sie gespielt, erzählt. Ich kenne sie auswendig. Aber, und jetzt hör zu, Vertrautheit über etwas bedeutet nicht eine Tiefe in deinem Leben. Vertrautheit über eine Geschichte bedeutet nicht, dass sie eine Tiefe in deinem Herzen hat. Weihnachten ist nicht nur der Anfang des Glaubens, sondern eine Zusage für unser ganzes Leben. Die entscheidende Frage lautet, wie lebt Gott mit uns heute, mit dir? Das ist doch die Frage. Die entscheidende Frage, wie lebt Gott heute mit dir oder wie lebst du mit ihm? Darum möchte ich heute diese zwei kurze Gedanken aufgreifen. Der erste Gedanke ist Sünde. Der Engel sagt, er kommt, weil ihr in Sünde lebt. Und das muss man doch ein bisschen verstehen. Das ist das Problem. Damit stellt sich die Frage, warum brauchen wir Emmanuel? Warum brauchen wir überhaupt Gott? Warum wollte Gott zu uns kommen? Das Problem der Menschen hat keinen politischen Charakter. Es ist nicht so, dass die Politik versagt hat. Wir reden ja gerne über Politiker, wie schlecht die alle sind, dass sie nichts können und. Aber es ist nicht so, dass die Politik versagt hat und ein Anführer muss her, damit er uns rausholt. Das ist es nicht. Es ist auch nicht primär ein wirtschaftliches Problem, dass alles zusammengebrochen ist und Gott sagt, so, ihr braucht einen Experten, Wirtschaftsexperten. Er kommt und er wird das Ganze schon irgendwie lösen. Es ist auch kein biologisches und physisches Problem. Diese Bereiche sind wichtig, aber das sind nicht die Probleme, in denen der Mensch steckt. Es ist viel tiefer. Die Bibel sagt und nennt dieses Wort Sünde. Und Sünde ist nicht einfach ein Fehlverhalten. Viele ja sagen, ja, Sünde bedeutet ja, naja, ich habe gelogen, es ist Sünde. Es ist viel tiefer. Es ist viel, viel tiefer als das. Es ist nicht ein Fehlverhalten. Es ist nicht eine schlechte Tat einfach. Und es ist auf keinen Fall etwas Äußerliches, was wir einfach mal wegretuschieren können. Sünde ist ein innerer Standpunkt deines Lebens. Es ist dein innerer Standpunkt. Ein Leben ohne Beziehung zu Gott. Das ist Sünde. Ein Getrenntsein von dem, der dich geschaffen hat. Das ist Sünde. Das ist ein Standpunkt. Es ist keine Tat. Natürlich ist Sünde, Lügen auch eine Sünde, natürlich. Aber warum tut der Mensch das? Das ist doch die Frage. Und genau diesen inneren Zustand zeigt uns die Bibel. In unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und letztendlich in unseren leblosen Taten wirkt sich das aus auf unsere Menschen. Ich habe öfters mal gesagt, wenn du wissen willst, ob du über die Sünde gerade herrschst oder die Sünde über dich, dann schaue in deine Familie, wie du mit deinen Liebsten umgehst. Weil ganz ehrlich, mit unseren Freunden in der Gemeinde sind wir so. Aber wie gehen wir mit den Menschen, die uns ganz nah sind, zu Hause? Und sehr oft zeigt sich die Sünde da sehr, sehr stark. Als die ersten beiden Menschen sich von Gott entfernt haben, Adam und Eva, hatte das unmittelbare Folgen gehabt. Der Blick richtete sich nicht mehr auf Gott, sondern auf eigene Interessen. Und genau dabei verlernten sie, einander wertzuschätzen und begannen, einander als Bedrohung wahrzunehmen. Sie sahen ineinander Bedrohung für das eigene Wohl. Das sahen wir auch bei seinen Kindern, Kain und Abel. Die gehen aufs Feld und Kain tötet Abel. Er tötet seinen Bruder. Der Mensch richtet nicht mehr seinen Fokus auf Gott, sondern auf seine eigenen Wünsche, auf sein eigenes Wohl, auf das, was ihn selber gut tut. Und plötzlich wird das Zusammenleben oder das zwischenmenschliche Leben zweitrangig. Das Wohl des anderen verliert an Bedeutung, weil man einfach nur an sich denkt. Und was folgt ist Angst. Das richtet die Sünde an. Es folgt Angst, um zu kurz zu kommen. Angst, bedroht zu werden. Angst, etwas zu verlieren oder dass mir es schlecht geht. Schaut mal, was er sagt. Und Kain sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu groß. Also nachdem er seinen Bruder getötet hat und sagt, dass als ich sie tragen könnte, siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein. Und jetzt kommt auf der Erde und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Er hat plötzlich Angst um sein Leben. Es geht nicht darum, was er gerade gemacht hat, dass er seinen Bruder getötet hat. Er hat Angst um sein Leben. Das ist Sünde, er hat sich entfernt vor Gott. Er denkt an sich gerade. Er sagt nicht, oh, was habe ich getan? Ich habe meinen Bruder getötet. Er sagt, nein, wenn jemand erfährt, dass ich ein Totschläger bin, dann werde ich vielleicht von jemandem auch getötet. Er hat Angst. Und so leben Menschen ohne Gott. Um irgendwie zu überleben, greifen sie irgendwie Ressourcen auf Ressourcen zurück, die sie haben. Sie entwickeln Fähigkeiten, Strukturen, Kultur, Technik, nicht aus Beziehung zu Gott, sondern aus dem eigenen Wünschen, dass es ihnen besser geht. Und genau das passiert auch weiter. Das passiert und Kain hat noch Angst. Er lebt in Sünde und er hat Angst um sein eigenes Wohl. Aber es geht weiter. Der nächste, der kommt, ist Lamech. Und da merken wir, da ist schon keine Angst mehr. Also er ist schon so tief in Sünde, dass er im Ungehorsam lebt. Zum Beispiel, er holt sich zwei Frauen, weil er sagt, ja, das reicht mir nicht. Man merkt, heute würde man sagen, er pfeift auf die Ordnung Gottes. Ihm ist das egal. Gott hat eine Frau geschenkt, aber er sagt, nö, ich brauche zwei. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada und die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabel. Der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und dann sagt er weiter, der Text, und auch Zilla gebar, und zwar den Tuban Kain, den Meister der Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundete, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Er prahlt damit. Der Mensch entwickelt sich weiter, er baut Städte, er baut Land, also er wird Landwirt, schafft Kunst und Technik, entwickelt Metallindustrie und Technik. Der Mensch wird kreativ, er ist begabt und fähig, aber er sucht dabei nicht Gott. Er sucht Gott überhaupt nicht. Und genau das sehen wir heute auch in der Welt. Der Mensch ist kreativ, er kann wirklich sehr, sehr viel, aber er sucht dabei nicht Gott. Menschen gebrauchen ihren Verstand, alle Ressourcen, die sie haben. Alles, was sie haben. Und sie sagen, naja, wir können alles. Wir sind der Herr über unser Leben. Wir schaffen echt viel in der Medizin, in der Technik. Wir brauchen keinen Gott. Doch diese selbstgewählte Unabhängigkeit von Gott hat Folgen. Sie hat Folgen, wenn du ohne Gott lebst. Gottes Ordnung, seine Gebote und moralische Maßstäbe werden von Menschen ignoriert, die in Sünde leben. Als Kain noch Angst hatte, weil er jemanden erschlagen hat, der Nachkomme, der prahlt schon. Also die Sünde entwickelt sich immer mehr und mehr. Der Nächste prahlt schon mit der Sünde. Ein Mann nimmt mehrere Frauen, wird gewalttätig, schlägt den anderen und tötet den anderen. So sehen wir Fortschritt ohne Gott, aber innerlich verfällt der Mensch. Der Mensch gewinnt Macht über Welt, verliert aber die Orientierung über sein eigenes Herz. Und die Bibel sagt uns, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, denn eins waren wir auch unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Merken wir, Sünde beginnt ganz einfach mit Ungehorsam. Das ist das. Das ist Sünde. Wenn du ungehorsam gegenüber Gott bist, das ist dein Standpunkt. Du sagst einfach Gott, ich möchte unabhängig sein, red mir nicht rein. Wenn ich morgens aufstehe, will ich das tun, was ich möchte. Und wenn ich in die Stadt gehe, dann möchte ich das tun, was ich möchte. Und wenn ich etwas auswähle in meinem Leben, dann möchte ich das auswählen. Und ich möchte darüber entscheiden. Das ist ein Standpunkt. Wenn meine Wünsche, meine Gedanken, meine Gefühle und meine Interessen Widerstand gegenüber Gott sind, das ist Sünde. Und dieser Widerstand bleibt nicht folgenlos. Es geht ja weiter. Und das ist das Traurige. Wir sind unverständlich dabei. Das heißt, nicht bereit zu verstehen. Wir sind nicht lernfähig. Wir weigern uns, Wahrheit als Wahrheit anzunehmen. Wir weigern uns, Wahrheit Gottes als wirklich Wahrheit zu nehmen. Wir sagen, es ist eine Meinung. Aber wir sagen nicht, es ist eine Wahrheit. Aber wenn du Gottes Wahrheit als Meinung einsiehst, eine der vielen, dann ändert sich die Wahrheit nicht. Sie bleibt trotzdem Wahrheit. Wisst ihr, ein Mensch, der sich weigert, etwas, was wahr ist, wahr zu nennen, wird auf ziemlich viele Probleme stoßen. Stellt euch vor, es gibt einen Menschen, der einfach entscheidet und sagt, ich glaube, die Schwerkraft gibt's nicht. Es ist meine Meinung einfach. Ich kann sie doch haben, oder? Ja klar kannst du sie haben. Aber jedes Mal, wenn du auf die Leiter steigst und loslässt und sagst, es gibt keine Schwerheit, wird die Schwerkraft mit dir gar nicht diskutieren. Du wirst einfach runterfallen und dich verletzen. Weil egal, wie deine Meinung ist, Wahrheit bleibt Wahrheit. Und das Gleiche ist mit Gott, meine Lieben. Jedes Mal, wenn wir Gott sagen, das interessiert mich nicht, ich denke anders, sagt Gott, ist in Ordnung. Aber Wahrheit diskutiert nicht mit dir. Gott hat einen Standpunkt. Und wenn dein Standpunkt anders ist, dann ist das Sünde. Ganz schön intolerant, ne? Aber es ist so. Wahrheit ist Wahrheit. Als der Mensch zum ersten Mal sündigte, erhob er den Anspruch, es besser zu wissen. Er hob den Anspruch, ich weiß es besser und ich will es anders. Seitdem lebt der Mensch in so einem Konflikt zu seinem Gott. Nicht, weil Gott sich verändert hat, sondern Wahrheit bleibt Wahrheit. Die Bibel nennt diesen Zustand Sünde. Und da reicht kein Rettungsring, da reicht keine Technik und keine schlauen Köpfe. Da reicht auch nicht, dass du sagst, ich reiß mich zusammen und lebe heute einfach mal besser. Das reicht nicht. Der Text nennt solche Menschen unverständig. Nicht als Beleidigung, sondern einfach als Beschreibung. Und dann sagt der Text weiter, sie gingen deswegen, weil die unverständig sind, weil die ungehorsam sind, gehen die in die Irre. Menschen haben die Fähigkeit verloren, die verloren sind, die Realität und Wahrheit nicht zu erkennen und einfach in die Irre zu gehen, einfach falsch zu gehen. Weil die Wahrheit nicht das Leben der Menschen lenkt, sondern ihre eigenen Wünsche. Und dann sagt er der Text und sagt, dienten mancherlei Begierden und Lüsten. Aber das ist nicht alles. Er sagt, sie führten unser Leben in Bosheit. Dahin führt die Sünde, in Bosheit, Neid, verhasst, einander hassend. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und genau das sehen wir doch heute in der Gesellschaft. Nicht die Politiker sind schuld, merkt ihr das? Nicht die Politik ist schuld, nicht die Armut, nicht die Wirtschaft und nicht die Ökonomie. Die Wurzel liegt tiefer. Sie liegt in der Sünde, im Menschen, der sich über Gott stellt und seine eigenen Wünsche über Gott stellt. Und um Menschen von der Sünde zu retten, diese Wurzel zu ziehen, schickt Gott seinen Sohn. Deshalb feiern Christen Weihnachten und sie feiern das gerne. Nicht, weil die sagen, oh, endlich Geschenke, endlich Weihnachtsbaum, endlich Deko. Nein, nicht deswegen. Natürlich ist das alles schön. Aber Christen feiern gerne Weihnachten, weil die wissen, Jesus kam, um diese Sünde wegzunehmen, um das Problem zu lösen, was so tief geht. Aber wisst ihr was, wenn ich jetzt hier aufhören würde und würde sagen, das bewirkt Sünde, dann wäre das eine halbe Wahrheit. Das wäre nur eine halbe Wahrheit. Denn die Sünde bewirkt noch etwas. Und das ist der nächste Satz. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist noch, was die Sünde bewirkt. Tod ist ja ein schwieriges Thema. Das gebe ich zu. Aber ich möchte euch sagen, Tod hat zwei Etappen. Die erste Etappe, das ist unser vergängliches Körper. Das spürt jeder von uns, der älter wird. Wahrscheinlich die Jugend, die gerade so 15, 16, 18, 20 ist, da ist noch alles, wie man so sagt, im Saft, da läuft alles und das ist alles super. Aber je älter du wirst, desto mehr merkst du, okay, heute klemmt etwas. Okay, gestern habe ich gearbeitet, ja, die Muskeln ziehen und mein Kopf tut weh und meine Güte, die Haare fallen aus. Was stimmt denn hier nicht? Ja, man wird älter und der Körper verändert sich und jeder von euch merkt das. Und irgendwann ist die Etappe da, wenn Jesus nicht wiederkommt in der Zeit, dann wissen wir alle und das ist unausweichlich, wie unser Leben endet. Es endet mit dem Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Aber das ist nicht das Ende. Das ist komisch, oder? Weil das ist eigentlich das Ende. Aber nein, ist es nicht. Denn der physische Tod ist eigentlich nur die Vorbereitung auf den zweiten Tod. Das sagt uns die Bibel. Das ist die Wahrheit Gottes. Und die zweite Etappe, dieser zweite Tod, das ist, indem Gott sich von den Menschen komplett trennt. Wo er alle Gnaden, alle Dinge, die er sonst dir heute schenkt, alles zurückzieht und sagt, davon bekommst du gar nichts mehr. Alles, was du siehst, die Wärme, das Licht, die Freude, die Zweisamkeit, die Liebe deiner Menschen drumherum, alles wird dir weggezogen. Und das ist der zweite Tod und der ist schrecklich. Und keiner sollte von uns dahin. Gott möchte das nicht. Deswegen kam er ja, weil er das nicht möchte. Und hier wird etwas Wichtiges deutlich. Wenn der Mensch sündigt und sich gegen Gott stellt, hört Gott hier noch nicht auf, dich zu lieben. Er hört nicht auf. Er kämpft um dich. Es ist ein Kampf im Himmel, um dich, um deine Seele. Gott kam auf diese Erde, weil er sich sorgt, weil diese Sünde, weil dieses Thema sehr ernsthaft für ihn ist. Vielleicht für dich nicht, aber für ihn ist das so ernsthaft, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so als Elternteil. Wenn es um dein Kind geht und dir es wehtut und etwas sein sollte, da zögert keiner von uns zu sagen, ich gebe mein Leben für mein Kind. Nicht wahr? Keiner wird von uns zögern. Wir würden laufen und sagen, nimm meins. Genau das tat Gott mit dir. Er sagte, ich gebe mein Leben für dich, weil es ihm so wichtig war. Wisst ihr, ich habe dieses Beispiel sehr, sehr oft benutzt, aber ich sage das immer wieder, weil das einfach passt. Stellt euch vor, ein Kind bekommt so ein Auto von seinem Vater und er fährt damit rum. Und jeder fragt ihn, oh, woher hast du das Auto? Ja, das ist meins. Ich habe dafür gespart, ich habe gearbeitet und das Kind erzählt das. Der Vater hört das und sagt, ist okay. Das Kind fährt das Auto, fährt gegen einen Baum ab und zu, es ist dreckig, noch irgendwas. Sein Vater repariert das Ganze, er sagt gar nichts, er repariert das, er macht das sauber, er macht alles gut, aber er sagt nichts. Sein Vater hört einfach zu, was passiert. Er tankt das Auto jedes Wochenende und sagt, weißt du was, mach es einfach. Und der Junge fährt es und nutzt es und denkt, hey, das ist meins. Alles ist ja von alleine. Also das Auto tankt sich von alleine, repariert sich anscheinend von alleine. Super, Tag für Tag. Genau so ist das mit uns, mit den Menschen. Gott gibt es nicht, sagt der Mensch. Sie leben und sagen, ich bin der Herrscher über mein Leben. Und Gott schmunzelt einfach und schenkt dir Regen, schenkt dir die Sonne jeden Morgen, hält die Erde in seiner Bahn. Und dass du heute aufgewacht bist und die Augen geöffnet hast, hast du ihm zu verdanken. Nicht deine Gesundheit, nicht weil du gestern Sport gemacht hast, früh schlafen gegangen bist. Nein, du konntest heute einfach nicht aufwachen. Und das war's. Aber du bist aufgewacht und du hast es ihm zu verdanken, weil er einfach es gnädig tat, weil er dich liebte. So einfach ist das. All das ist Ausdruck seiner Gnade, seiner Fürsorge. Auch wenn du ihn ablehnst, sagt er hier noch, aber ich liebe dich und ich sorge für dich. Aber eines Tages, und bitte hör zu, eines Tages wird dieser Moment zu Ende gehen und Gott zieht alles zurück. Und ich wünsche es dir nicht, dass du das erlebst. Und Gott wünscht dich das auch nicht. Dann wird der Mensch, der sich nicht vor Gott hier gebeugt hat, dann wird der Mensch etwas erleben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Die Ablehnung Gottes, das wird er erleben. Ein Moment, was in der Bibel, in der Offenbarung beschrieben wird. Es ist ein schrecklicher Moment. Dann kommt der Mensch an einen Ort, wo Gott die Gnade zurückzieht und das nennt er die Hölle. Das ist das Schlimmste. Ein Ort, an dem seine Hilfe nicht mehr sein wird. Und genau darum, Immanuel, darum Gott mit uns, so wichtig. Denn die Sünde ist ein ernsthaftes Problem, so ernsthaft, dass wir es nicht alleine lösen können. Wenn wir über Sünde sprechen, müssen wir erkennen, es hat Folgen. Und die musst du tragen, wenn du denkst, du willst ohne Gott leben. Der Mensch besteht darauf, dass seine eigene Meinung wichtiger ist als der Schöpfers. Er sagt, ich kann es selber führen, ich kann selber für mich herrschen und diese Welt beherrsche ich auch selber. Doch weißt du was, der Mensch hat überhaupt keine juristischen und moralischen Rechte, das zu tun. Gott ist der Gesetzgeber. Gott ist der Inhaber dieses Lebens. Du hast auch nicht die moralischen Rechte, das zu tun. Und du bist gar nicht qualifiziert, das zu tun. Also denke nicht, dass du über dein eigenes Leben herrschen kannst. Wenn wir versuchen, diese Rolle selbst einzunehmen, geraten wir unweigerlich in Konflikt mit Gott. Unweigerlich. Mit der Wahrheit und letztendlich mit uns selber. Aber zu unserem Wohl gibt es noch ein zweites Wort. Und das zweite Wort ist Rettung. Und bitte hör zu, es ist sehr, sehr wichtig. Sünde ist das erste Problem. Aber das zweite ist Rettung. Und deswegen lesen wir diesen Text, der in 1. Matthäus stand. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dazu ist er gekommen. Das war der Weg. Das ist Weihnachten. Das Problem Sünde kann man nicht einfach wie ein Geschwür rausschneiden. Das wäre sehr einfach, aber das kann man nicht. Wir sind damit durchgedrängt. Das ist in uns und man kann es nicht einfach wie so ein kleines Ding einfach rausnehmen. Aber Gott hat einen Ausweg gefunden, um den Menschen zu retten. Musste Gott mehrere wesentliche Probleme lösen. Das eine Problem ist die Verlorenheit des Menschen. Denn den Menschen zu retten, musste Gott mehrere Probleme lösen und eins ist seine Verlorenheit. Der Weg in den Himmel musste geöffnet werden, damit der Mensch nicht verloren geht, sondern in den Himmel kommt und nicht in die Hölle. Das zweite ist der Widerstand des Menschen gegen Gott. Auch wenn Gott dich in den Himmel holt oder sagt so, du bist gerettet, ich nehme die Sünde weg einfach. Trotzdem musste etwas in einem Menschen gemacht werden, damit der Mensch wieder fähig ist, auf Gott zu hören. Damit der Mensch wieder fähig ist, Gott zu lieben und damit er fähig ist, zu entscheiden, ja, ich möchte auf Gott hören. Das musste Gott irgendwie in uns umstellen, dass wir plötzlich sagen, ach ja, jetzt verstehe ich. Ach ja, jetzt möchte ich gerne mit Gott Gemeinschaft haben. Ich möchte nicht meinen Weg gehen, ich möchte jetzt mit Gott gehen. Und das dritte Problem ist, das ist das Problem des Todes. Also das Problem ist vom zweiten Tod, dass du nicht in die Hölle kommst. Und um das alles zu lösen, hatte Gott in seiner, wie ich schon gesagt habe, in seiner ganzen Allwissenheit gesagt, es gibt nur eine Lösung. Ich komme selber runter. Ich komme selber zu euch. Wisst ihr, es gibt diesen einen Vers, den mag ich, in 1. Timotheus 3,16. Dort steht, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Grammatikalisch im Griechischen kann man das so einfach ausdrücken, Gott kam selber im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ein Vers, der wirklich alles beschreibt. Er kam in unsere Welt als Emmanuel, Gott mit uns, um Sünde, Widerstand und Tod zu überwinden. Er schickte nicht einfach jemanden, der ihn repräsentiert, so nach dem Motto, hör mal, geh für mich, erzähl von mir, sei liebevoll, sei gnädig, und stirb am Kreuz und ich werde einfach sagen, ich bin dabei gewesen. Nein, was heißt denn Gott mit uns? Das heißt nicht, Gott ist im Himmel und ein Repräsentant ist hier. Nein, Gott mit uns bedeutet, Gott kommt zu uns. Das ist doch einfach. Deswegen sagt er zu Maria und Josef, ihr werdet ein Kind bekommen. Ja, Gott mit uns. Und hier möchte ich auf ganz kurz noch auf kurze Schritte eingehen. Damit dieses Problem gelöst werden sollte, gab es so mehrere Etappen. Die erste Etappe ist Menschwerdung Gottes. Wie ich sagte, Gott wird Mensch. Schon für sich ist das ja ein Wunder, dass Gott selber sagt, ich werde Mensch. Aber wenn wir an einen Gott glauben, der dem nichts unmöglich ist, dann ist das auch kein Problem, oder? Also wenn ein Gott keine Grenzen hat, dann sagt er doch, ich kann mich eingrenzen, ich kann kommen wie ein Mensch in Fleisch und Blut. Ich habe mich oft gefragt, warum Jesus als kleines Kind kommt. Hast du dich das auch gefragt? Warum kommt er nicht einfach als 30-jähriger Mann? Warum als Baby im Stall? Warum das Ganze? Hilflos, ungeschützt, abhängig von der Wärme der Mutter, von der Milch der Mutter. Warum das Ganze? Das ist doch so kompliziert. Warum nicht einfach 33 Jahre und direkt ans Kreuz? Also quasi so, das wäre doch die Riesenabkürzung. Warum das Ganze? Die Antwort ist ganz einfach. Weil er ein vollwertiger Mensch sein wollte. Von klein auf kam er als Baby und lief alles durch. Ganz einfach, weil er vollwertiger Mensch war. Nicht 50% Gott, 50% Mensch, sondern 100% Gott, 100% Mensch. Das kann Gott. Für ihn ist das nicht unmöglich. Und ich erinnere mich an eine Stelle, wo Jesus am Kreuz hängt. Und ganz ehrlich, da reichte doch ein Satz, um alle Menschen, die gegen ihn waren, in Staub und Asche zu verwandeln. Er ist doch Gott, aber er betet für sie. Er betet für sie und vergibt ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Mensch, haben wir gerade gesungen, was für ein Gott. Habt ihr bemerkt? Er hat nicht gesungen, was für ein Gott, sondern er hat gesungen, was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott, Jesus. Damit er uns vollwertig vertreten kann am Kreuz, für unsere Sünden sterben kann, kommt er als kleines Kind in die Krippe, in die Futterkrippe, hilflos, arm, aber Gott mit uns. Nicht irgendwo im Himmel, sondern ganz, ganz nah. Und wir lesen in Johannes 1, 14, und das Wort, was in Johannes gesagt wird, im ersten Vers, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann gibt es die zweite Etappe. Das erste ist, er musste Mensch werden, und das zweite ist, er nimmt unsere Sünden auf sich. Das bedeutet, dass Jesus gekommen ist, nicht um eine Karriere zu starten, nicht einfach zu leben, und mit 33 Jahren hat er sich gedacht, ja gut, dann muss ich am Kreuz sterben. Nein, er ist gekommen, damit er am Kreuz stirbt. Das ist eine Mission, das ist ein Ziel. Es ist das Gleiche, wenn du irgendwie ja zu den Gästen gehst und sagst, ja, da werden wir essen. Das wäre mein Ziel, ja, wenn ich zu dir komme. Also Gemeinschaft mit dir zu haben, nicht ich bin bei dir und dann stelle ich fest oder überlege, weißt du was, lass uns jetzt essen. Nein, nein, ich komme zu dir zum Abendessen oder zum Mittagessen. Jesus ist gekommen und hat nicht später verstanden, er muss für uns sterben, sondern er ist gekommen mit diesem Ziel. Und wir lesen in 1. Petrus 3, 18, dort steht, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, das bist du, damit er uns zu Gott führt, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, mit der Absicht, für uns zu sterben. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht nur Weihnachtsbaum, Geschenke, gehört alles dazu. Super. Aber Weihnachten ist, Jesus ist gekommen für die Ungerechten. Das ist für dich. Jesus kommt auf die Erde, lebt hier im Gehorsam zu Gott, zu seinem Willen, und stirbt am Golgatha, damit deine Sünden auf ihn genommen werden oder damit er für sie bezahlt hat. Und das ist die schönste Nachricht heute für dein Leben. Die beste Nachricht, die es gibt für dein Leben. Jesus hat dich am Kreuz wieder mit Gott versöhnt. Er hat bezahlt dafür. Wir lesen in Hebräer 2, Kapitel 2, 14 bis 15. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu nehmen, zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in Furcht vor dem Tod gefangen waren. Jesus kommt zur Welt, wird geboren, um zu sterben an unserer Stelle. Und das ist keine Trauerbotschaft. Wir sagen das oft und sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Ja, weil das, und das ist die schönste Botschaft für uns. Das hat denn alles gekostet. Wir sagen ja, Gnade ist umsonst. Ja, für dich ist sie umsonst, aber Jesus hat davor bezahlt. Es ist wie ein Gutschein, den ich dir gebe, und du sagst, oh, kostenloser Gutschein. Ja klar, für dich ist er kostenlos, aber ich habe dafür einen Tausender gezahlt. Ja, das ist das Gleiche. Gott gibt dir die Gnade und sagt, greif zu. Greif sie heute zu. Und du sagst, ziemlich billig. Die kostet mich ja nichts. Aber wenn du hinschaust, er reicht dir das zu. Und hier sind die Nägel drin gewesen. Und das hat ihn sein Leben gekostet. Es war überhaupt nicht günstig. Und die dritte Etappe ist, der Heilige Geist kam zu uns. Es ist wunderbar, dass Gott Mensch wurde und für die Sünden starb. Aber wie betrifft das dich heute? Die Bibel sagt uns, Gott kam in und durch Jesus Christus zu uns, und Jesus starb, damit Gott auch in unserem Leben, in unser Leben kommt und wirkt. Das ist so wichtig. Darin liegt die wahre oder der wahre Reichtum von Weihnachten. Die Errettung durch Jesus Christus beginnt Weihnachten, aber sie hat Folgen. Jesus stirbt am Kreuz, Jesus sagt, dass ein Beistand kommen wird, und das ist der Heilige Geist. Das lesen wir in Johannes 14. Er sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Nicht einen besseren, sondern Jesus musste als Mensch weggehen, damit der Heilige Geist in jedem Herzen von uns wohnen kann. Als leiblicher Mensch kann Jesus nicht bei jedem wohnen, nicht jeden Tag bei dir auf der Arbeit sein, bei dir im Kindergarten irgendwo, in der Schule sein, noch irgendwo, kann er ja nicht. Aber der Heilige Geist kann es, deswegen kommt er als Beistand. Durch die Geburt und das Opfer am Kreuz hat Jesus den Himmel für uns geöffnet, damit der Heilige Geist in unser Herzen kommen kann. Das ist Gott mit uns. Das ist Emmanuel. Das bedeuten diese Worte. Und der Prophet Hesekiel hat das 600 Jahre davor gesagt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Hör genau zu. Ein Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Herzen wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Das erste ist, Jesus musste ein Mensch werden und als Kind kommen. Das zweite ist, er starb am Kreuz, um die Sünde zu nehmen. Und das dritte ist, er schickt uns einen Geist, der in uns lebt und uns in uns den Wunsch weckt, so zu leben, wie Gott es möchte. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, von welchem Geist sprichst du überhaupt? Denn weißt du, es gibt ja noch einen Vers, es wird gesagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in euch wohnt, und wenn du jetzt sagst, von welchem Geist sprichst du, dann kann ich dir, glaube ich, so zu 100% fast sagen, dann weißt du, dann lebt der Geist nicht in dir. Wenn du das nicht weißt, dann lebt er noch nicht in dir und du solltest diese Entscheidung tun und Jesus in dein Herz einladen. Denn der Vers geht so, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus dem Tod auferweckt hat, auch euer sterblicher Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Kompliziert. Ist aber ganz einfach. Er sagt, wenn ihr den Geist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wird er dich genau wie er Christus aus dem Tod auferweckt hat, wird er dich irgendwann auch auferwecken. Und nochmal, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, von welchem Geist du sprichst, dann stehst du immer noch in der Gefahr. Dann hast du immer noch ein ernstes Problem und das ist Sünde, die dich als Standpunkt vor Gott trennt. Ich möchte ganz persönlich zu dir die letzten Worte sprechen. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Ich möchte dich einfach fragen, einfach persönlich dich fragen, wohnt Gott heute in deinem Herzen? Nicht als eine Idee, versteh mich nicht falsch, nicht als eine Idee oder irgendeine Energie von oben, nicht als Humanismus, ja, man muss gut sein zu allen Menschen, nicht als eine innere Kraft, nein, lebt der Heilige Geist heute in deinem Herzen? Überleg einmal. Was hat das für einen Sinn, überhaupt Weihnachten zu feiern, wenn du diesen Geist nicht in dir hast? Es hat überhaupt keinen Sinn. Das ist nun mal so. Warum sich über Weihnachten freuen? Warum über diese Feiertage sich überhaupt freuen, wenn Gott dich nicht gerettet hat? Ich stand vor kurzem an einer Ampel, als ich meine Tochter abgeholt habe. Dann bin ich ein bisschen anders so gefahren. Und dann stand ich an einer Ampel, wo eine Grundschule nicht weit war. Und da gingen die Kinder immer mit so Rucksäcken. Die sind ja selber so klein, der Rucksack ist so groß. Und die gehen und meistens ist das irgendwie so, weil der Rucksack wirklich sehr schwer ist. Und er geht irgendwie und Mama steht und wartet auf ihn und sagt, nee, komm. Und er quält sich da ab und sie läuft ihm entgegen, nimmt den Rucksack und plötzlich springt er. Plötzlich ist er ganz wach und ich denke mir, ja, die Last ist abgenommen, nicht wahr? Und er springt und springt ins Auto. Aber weißt du, genau das passiert, wenn du Gott in dein Leben einlädst. Dann fallen dir Steine vom Herzen, Steine von deiner Seele und plötzlich merkst du, es ist so leicht geworden. Es ist so schön. Du wirst es spüren. Jeder, der das hier gemacht hat, jeder, der Jesus in sein Herz eingeladen hat, kann das bezeugen. Wenn du das nicht glaubst, geh auf die Person, wo du weißt, das ist ein Christ und frag und du wirst diese Antwort erhalten. Das ist so. Weil plötzlich etwas in deinem Herzen weggeht und das ist die Sünde, die Jesus abnimmt. Deswegen Gott mit uns. Er läuft dir entgegen wie ein Elternteil. Er läuft dir entgegen, um die Steine abzunehmen. Er lädt dich heute ein. Die Frage, die ich dir stellen möchte, und nimm dir Zeit, ehrlich zu beantworten. Ich hoffe, dass du voller Zuversicht heute sagen kannst, ja, Gott hat meine Sünden weggenommen, mir vergeben, er wohnt in meinem Herzen, er hat mich eines Tages befreit und wird eines Tages mich in den Himmel mitnehmen. Ich möchte noch einmal diese Verse zum Schluss lesen. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn durch den Propheten gesagt ist. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Das heißt Gott mit uns. Wir werden gleich zusammen beten. Lasst uns unseren Gott danken für dieses Vorrecht, für seinen Sohn. Danken, dass wir unsere Herzen für Gott öffnen durften und können immer noch und dass er dort wohnen möchte. Und wenn heute dieser Jesus nicht in deinem Herzen ist, wenn immer noch diese Sünde dich trennt vor Gott, dann möchte ich dich bitten, komm gleich auf mich zu. Komm und wir werden zusammen beten. Ich helfe dir einfach, diesen Jesus einzuladen in dein Herz. Wir werden zusammen beten, damit diese Sünde aus deinem Leben verschwindet und damit du Beziehung zu diesem Gott hast. Damit du diesen Gott einladen kannst und Weihnachten nicht einfach feierst, sondern Weihnachten verstehst und wirklich mit dem Herzen feierst. Nicht als einer, der von weitem hinschaut, wie jemand feiert, sondern der mittendrin steht. Mittendrin. Denn genau das ist Weihnachten. Damit diese Weihnachten etwas Besonderes für dich wird. Gott mit uns, Gott mit dir, hier und jetzt. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass Jesus dein Retter sein wird heute. Amen.